Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Ich sitze hier in illustrer Runde. Wir hatten schon viel Spaß zusammen, aber wir haben doch jetzt den Aufnahmeknopf gefunden. Und bevor ich jetzt anfange, zu viel zu reden, herzlich willkommen, Diana. Und ja, ihr seid alle überrascht. Warum begrüße ich Markus zuerst? Ich habe noch gelernt, zuerst die Frau, dann den Mann. Also, hallo Markus. Ich hoffe, es geht euch allen gut.
Hallo.
Hallo Andreas. Ich hatte ja eine schöne Woche oder letztes Wochenende im sonnigen Mallorca und freue mich, dass wir jetzt hier die Diana dabei haben und heute mal was ganz anderes machen, als nur über Power BI zu sprechen. Nämlich unser Thema soll heute mal sein Power BI und AI. Und wenn ich einen in unserer Bubble, oder zumindest in meiner Bubble kenne, die das Thema durchweg hat, dann ist das Diana. Und deswegen freue ich mich, dass sie da zugestimmt hat, mit uns mal eine Folge aufzunehmen und sag jetzt Hallo Diana.
Hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein kann.
Gut. Fangen wir mal allgemein mit dem Background-Check an und fragen Diana mal, ob sie uns so kurz geben kann, was denn eigentlich ihr Werdegang ist, weil ich persönlich kenne das so, man war in der BI-Bubble und wollte Richtung AI-Themen oder damals hat man es noch Data Mining gesagt, was machen und hat gemerkt, das Thema ist gar nicht so einfach und ich glaube, du hast einen ganz anderen Background oder bist von ganz anders gestartet, oder?
Ja, genau, eigentlich eher umgekehrt. Also ich bin Statistikerin und ich habe so vor 5 Jahren mein Herz für Power BI entdeckt. Und daher arbeite ich eben daran, diese beiden Teile zusammenzubringen. Das heißt, analytische Daten zu visualisieren und da ist AI und BI eines meiner Lieblingsthemen.
Ja, und aber wenn wir jetzt mal zu diesem Thema mit dieser Schwierigkeit kommen, wie gut klappt das denn, Power BI und AI zu vereinen?
Also, ich kann ja mal sagen, wie ich gestartet bin. Gestartet bin ich damit, dass wir haben ein Produkt und da geht es um Forecasting und Optimierung und dass wir alles Analytische außerhalb von Power BI gemacht haben und Power BI nachher, sage ich mal, nur zum Anzeigen verwendet haben. Das funktioniert natürlich hervorragend, weil die Dinge alle schon so vorbereitet sind. Man kriegt nur die Daten rein, die man braucht. Man hat, sage ich mal, in allen Bereichen schon alles schön und wunderbar. Und dann bin ich aber weitergegangen und habe mich mit den Dingen beschäftigt, die man auch in Power BI machen kann. Da kann man ja von ganz einfachen Dingen bis alles Komplexe ja auch machen. Also man kann zum Beispiel Dinge aus Azure ML, wenn man da Modelle trainiert hat, kann man die relativ einfach in Power BI laden. Also Power Query über die Verbindung, wenn man zum Beispiel Premium per User hat, dann kann man alles, was man dort deployed hat, relativ einfach da reinladen. Dann muss man natürlich aber die ganze Data Pipeline vorher auch richtig haben. Man kann aber auch klein anfangen und nur, sag ich mal, Anomalien entdecken oder den Built-in-Forecast benutzen. Und dann gibt's natürlich alles dazwischen. Man kann Sentiment automatisch entdecken lassen. Man kann Python-Skript mit reinbauen. Also die Grenzen sind eigentlich, also man kann von ganz klein bis ganz groß eigentlich alles machen. Die Frage ist halt immer, für welchen Use Case und welcher Anwender dann dahinter steckt. Also im Self-Service wird es ja auch groß angekündigt oder überall auch ja in der Werbung, dass man das alles selber klicken und machen kann. Ja, Microsoft sagt ja auch, hier mit einem Klick kriege ich das und das, aber sinnvoll ist das ja auch nicht immer, sage ich mal. Ne? Also wenn bei Machine Learning Modellen sollte man schon wissen, was man da reinsteckt und was auch die Voraussetzungen sind, dass ich da was reinstecken darf. Und da ist halt so mein statistischer Hintergrund das, was ich dann da ganz gut nutzen kann.
Das finde ich ja total spannend. Ich fand es immer so witzig, wir haben bei uns auch Mathematiker und wir hatten in dem alten Modell, hatten wir den Kollegen, die gesagt haben, ich baue dir das in ML, der rechnet mir was Tolles aus oder Klebefestigkeit von irgendwelchen Folien, was ich immer so spannend fand. Und das ist immer das, was mir die Kollegen, die diese Technik gemacht haben, also alles, was diese Modelle so toll können, sie konnten mir nicht erklären, was ist denn dieser Vorteil? Also was kann das Modell dann mir helfen, wo du sagtest, diese Use Cases? Diana, mich interessiert doch immer, was kann das mir helfen, gut zu machen? Weil meistens ist doch immer das Problem, was der Kunde mir mitbringt. Herr Bebersdorf, habe ich alles schon gehört, KI, früher hieß das künstliche Intelligenz oder jetzt heißt es AI und ML, tolle Fachbegriffe und Python kann ich auch nicht. Was ist der Mehrwert, den der Kunde denn davon hat, weil wenn ich mir ein Produkt anschaffen möchte oder ein neues Produkt instanzieren, kann es mir dabei helfen oder hilft es mir, den Weg mit dem Auto besser fahren zu können? Also was kann mir dieses tolle AI denn an Mehrwert bringen? Das ist doch eigentlich immer das, was die Leute wollen, denn vielleicht auch noch dazu, auch auf der Konferenz letzte Woche in Stockholm hat Microsoft wieder das AI-Thema so groß rausgepusht, aber immer die Frage, wo ist der Mehrnutzen? Weil am Ende ist es wie mit jedem Produkt, und ich weiß, ich will das nicht kleinreden, kein Produkt, was irgendwelche Leistungen anbietet, ist ja umsonst, also muss man dafür etwas bezahlen, also muss es mir ja einen Mehrwert bringen. Und ich bin froh, dass du sagst, du kommst aus der Statistik-Ecke, also habe ich immer die Hoffnung, dass du verstehst, was diese Modelle da machen, und du kannst es bewerten, ob das schon gut gefüttert wurde oder eben nicht, dass du daraus auch ableiten kannst, ja, das, was der mir so an Unterstützung liefert, ist toll. Habe ich da hoffentlich nicht zu weit ausgeholt, aber kannst du so in diese Richtung, also dieser Mehrwert, den suche ich.
Das große Rasenbingo ist ja immer aus Daten Erkenntnisse bringen, holen, zaubern, keine Ahnung. Und ich finde eben, mit Machine Learning Methoden kann man eben mehr aus den Daten rausholen, als jetzt nur sie aufzuzählen und zu sagen, das war die Vergangenheit, sondern man kann eben auch in die Zukunft gucken und man kann Zusammenhänge in der Vergangenheit lernen. Das heißt, warum springen die Kunden ab, wenn ich alle möglichen Kundendaten habe und zum Beispiel auch, wie oft hat er vorher beim Kundenservice angerufen, dann kann ich eben rausfinden, ob das Bauchgefühl, die Leute, die unzufrieden sind, kündigen, eben mit Zahlen zu belegen. Und dazu braucht man häufiger auch Machine Learning Modelle. Das müssen nicht immer ganz komplexe Dinge sein. Das muss nicht am Ende so ein neuronales Netz sein. Das kann einfach auch eine ganz normale Regression sein, wenn die Leute... Die meisten haben ja schon mal eine Regression gehört. Das heißt, irgendwie, ich habe Einflussfaktoren und eben einen Zielfaktor. Der Zielfaktor kann sein, Kunde kündigt oder Kunde kauft, Kunde bestellt, keine Ahnung. Und diese Zusammenhänge, das ist eben im Prinzip ein Stück weiter, finde ich, als normale BI, dass man eben versucht, Zusammenhänge zu finden, die in der Statistik, sagt man immer, signifikant sind. Das heißt, die sind nicht zufällig. Und von diesem Hintergrund, denke ich, kann man schon helfen, mehr Erkenntnisse aus den Daten rauszuholen. Oder wenn man jetzt klassischerweise, kennen jetzt alle generative KI, aber allein die ganzen Texte zu analysieren, liegt dem ja zugrunde. Das heißt, ich habe öfters mal Bewertungen, ich habe Produktbeschreibungen, keine Ahnung. Diese Dinge zu machen, finde ich auch, dass man mit Textmethoden eben mehr aus den Daten herausholen kann, als sie jetzt nur anzuzeigen oder zu zählen oder, keine Ahnung, Vergangenheiten vergleichen, dieses Jahr zum Vorjahr und so weiter. Da finde ich schon, dass das hilft, den Leuten mehr Erkenntnis zu geben. Aber es nützt natürlich nichts, wenn ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier diese tollen KI-Visuals, ich probiere sie einfach mal aus, aber ich habe gar keinen Hintergrund dazu oder die Daten sind gar nicht so erfasst. Also meine Arbeit beginnt ganz oft zu fragen, welche Daten habt ihr und habt ihr sie auch schon richtig so und habt ihr vielleicht auch 3 Jahre Daten, dass ich eine gute Vorhersage machen kann, ja. Und da gilt dann immer auch nächstes Phrasenbingo, shit in, shit out, ja. Also wenn die Daten halt nicht in der Richtigkeit gepflegt sind und auch nicht die Zusammenhänge, die richtigen Variablen aufgezeichnet habe, dann kann ich diesen Einfluss eben auch nicht finden in der Zukunft.
Ja, ist das nicht sogar das größte Problem an sich? Also ich meine, wenn wir das Ganze im Power BI-Zusammenhang sehen, wir haben ja auch wirklich so ein paar KI-Funktionalitäten da drin schon wahrgenommen, zum Beispiel auch einfach mal das Weiterführen eines Liniendiagramms so als Vorhersage, und man kommt dann plötzlich an das Problem ran, dass man diese Informationen sich gegebenenfalls nicht als tabellarische Daten anzeigen lassen kann, dass man die Daten gar nicht mehr rausbekommt. Ähnlich habe ich jetzt mal, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, die Machine Learning Funktion im Rahmen der Data Flows sind jetzt auch abgekündigt, wahrscheinlich weil sie nicht so einfach benutzbar sind und dass heutzutage der normale Anwender nicht die Voraussetzungen mitbringt, um vielleicht das wirklich mit KI zu managen, weil wie dieser Hype über diese generative AI, die du vielleicht auch von Stockholm erzählst, wo dann viel gezeigt wird, was man machen kann und wo jeder förmlich fast an Magie glaubt, weil plötzlich Sachen, die wir der KI nicht zutrauen, wie plötzlich Texte vorlesen mit einer Stimme, die vorher synthetisiert wurde und so weiter, das sieht so mächtig aus und im Prinzip alles das, was wir statistisch haben, das haben wir ja wirklich schon sehr, sehr lange. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob die verschiedensten Leute sich immer mal wieder bewusst sind und sich mal so einen Statistiker zur Hand nehmen, sondern der Ablauf ist so förmlich, ja, ich habe mir vorher immer in Excel mein Reporting gemacht und jetzt kaufe ich mir ein BI-Tool, um das zu automatisieren. Aber diesen nächsten Schritt in Richtung künstliche Intelligenz, da hofft irgendwie jeder, dass ja so ein ChatGPT oder so um die Ecke kommt, immer ein paar Fragen stellt und es dann sogar noch die richtige Antwort geben soll. Aber diese Vorbereitung, die man machen muss und dieses Know-how, was man bekommen muss, um sowas zu machen. Und da habe ich jetzt auch mal einen Vortrag vor zig Jahren gehört, wo auch eine Statistikerin gesagt hat, sogar eine Professorin, dann sind wir in dem Projekt drin und die Ingenieure möchten gerne, dass ich ihnen erkläre, wie die verschiedensten KI-Modelle funktionieren, die ich mir über Jahre angeeignet habe. Und die glauben, sie könnten jetzt mal eben gesagt bekommen, das sind hier diese drei If-Else-Anweisungen und damit kommen wir auf den Fall. Also dass das teilweise ein Thema ist, was von außen einfach unterschätzt wird. Diana, hast du auch so Erlebnisse? Oder sind alle Leute, die bei euch vorbeikommen und das Thema anbringen, schon so kompetent über diese Themen und wissen, wie viel Vorarbeit da drin steckt und was eigentlich deine Arbeit ist?
Also nein, die hatten kurz anders nein. Also es wird besser. Ich mache das jetzt ungefähr seit 6 Jahren und am Anfang war immer, ja, wir müssen was mit den Daten machen. Jetzt ist immer, wir müssen was mit KI machen. Und ich habe mir dann eben angewöhnt zu fragen, welche Daten habt ihr, wo habt ihr die? Ihr habt so ein kleines Assessment, das heißt Datenstarterpaket, ja. Und sage ich mal, zu 98% kommt raus, dass die Daten noch nicht so vorliegen, wie man sie brauchen würde, um diese hohen Ziele zu erreichen. Das heißt, man geht her und guckt, dass man ein gutes Warehouse hat, dass die Daten auch vielleicht anders noch abgespeichert werden, als sie aus den Quellsystemen kommen und dass ich alle Saisonalitäten zum Beispiel drin habe. Das ist halt so meine wichtigste Sache, dass wenn ich einen Forecast machen will für ein ganzes Jahr, wir haben in unserem Produkt da Demand Forecast, dann brauche ich mindestens 3 Jahre. Und dann muss ich auch noch ein bisschen rausrechnen, vielleicht, was die Pandemie alles noch an Nachfolgen hatte. Ja, also ich brauche halt mehrere Jahre, wo ich alle Saisonalitäten drin habe, wenn ich eben ein ganzes Jahr abdecken will. Und das leuchtet den Leuten schon ein, aber ich glaube, sie denken halt, ja, wir haben so viele Daten im Unternehmen, da wird schon was dabei sein, was dann da gut ist, ja. Und ich denke, es wird aber schon besser mit der Zeit. Was du aber angesprochen hast mit dem Klick und Freu, ja, sage ich mal, man klickt auf irgendwas und dann kommt ein gutes Ergebnis raus. Das war am Anfang ja mit ChatGPT auch so. Ich habe dem gefragt, oder die Leute fragen alle, was ist 3 plus 5 und dann kommt das falsche Ergebnis raus und sagen, ja, kann nix, ja. Aber dass das die Erwartung ist, dass das auch noch mathematische Fähigkeiten hat, das wird ja jetzt nach und nach alles besser. Und so ähnlich, denke ich mal, wird es in AI und BI auch sein, dass man erst mal die ganz großen Erwartungen hat, dann kommt so eine ganz kleine Delle, wo man sagt, okay, kommt doch nicht das raus. Und dann kommt man wieder zurück, back to the basics, dass man sagt, okay, du musst deine Daten in Ordnung halten, du musst erst mal einen guten BI-Bericht haben, dann kannst du auch AI in BI machen, weil ja, was soll das? Was sollen Erkenntnisse was bringen, die auf Daten beruhen, die nicht zuverlässig sind? Ja, dann kommt dann wieder, ja, die Statistiker haben irgendwas ausgerechnet. Ja, dann kommt dann dieses Vorurteil noch zu tragen. Also ja, es nützt nichts. Also es gibt keine Abkürzungen hier. Man muss wirklich ganz gut bei den Basics anfangen.
Aber das klingt doch spannend. Also ich komme mal wieder zurück zu meinem Use Case und ich finde das wirklich cool, dass du da eher auf diese sachliche Ebene gehst und nicht dieses, jetzt gibt's ein neues Feature und alle wollen es gleich benutzen. Das war so, als es rauskam, auch in Power BI, fing sofort jeder an, ach guck mal, ich kann selbst Arima, das kriege ich alles hin. Ja, bei Nichten war es nicht so, fand ich. Es sah schön aus, keiner hat es verstanden. Und ich bin ja jetzt nicht der Mathematiker, der sagt, ich kann ja sogar erklären, warum das nicht funktioniert. Was ich aber total spannend finde, dass man schon beim Kunden merkt, und wir haben bei uns tatsächlich, jetzt bitte nicht lachen, Markus, wir haben bei uns auch ein Team, die kümmern sich um das Thema AI. Und wie es der Zufall will, ist unser Kevin wieder dabei. Und wir haben tatsächlich einen Kunden, der sucht genau so diese Fälle, dass er sagt, ich habe jetzt hier so viele Daten, was muss ich tun? Und der ist schon, Diana, der ist schon in dem Modus, dass er verstanden hat, die Daten, die ich habe, die müssen erstmal in ein Format gebracht werden, dass das System sie auch systematisch nutzen kann und daraus was ableiten. Also nicht einfach nur reinwerfen und hoffen, dass alles gut wird. Dieses Shit-in, Shit-out kommt dann doch ganz schnell. Diese Erkenntnis, finde ich, ist schon ziemlich gut. Und dass die wirklich versuchen, solche Anomalien oder eben Probleme im Kundenmanagement, so dass man diese erste Stufe hinbekommt, Vorarbeiten, die sonst viele in Kleinstarbeit mit irgendwelchen Bergen von Papier durcharbeiten müssen, dass das die KI übernimmt. Wir haben auch so einen Versuch gestartet, dass man Verträge auslesen kann und die automatisch dann zu digitalisieren und Informationen rauszulesen. Auch da unterstützt Microsoft schon wirklich gut. Aber ich habe mir das alles angesehen, die Kollegen haben es toll erklärt, man muss doch schon gewisse Vorarbeit reinstecken, dass sie das auch so leisten können, so einfach nur hinstellen und sagen, hier drückst du den schwarzen Boxknopf und die liefert ein cooles Ergebnis. So einfach klang das bis jetzt nicht, hatte ich so das Gefühl.
Nee, es ist halt auch nicht einfach und das muss man in Social Media Zeitalter auch irgendwie mal sagen, ja, irgendwie in 3 Schritten zum Data Scientist und in 2 Schritten dahin, das ist eigentlich ja nur schöne, keine Ahnung, Blendung. Also es ist viel Arbeit und man muss die Dinge verstehen. Und ich denke aber, dass man auch klein anfangen kann. Also man darf umgekehrt die Hürde nicht zu groß machen, dass die Leute sich gar nicht dran trauen. Man kann ja auch sagen, okay, du musst ja nicht das High-End-Klassifikationsmodell haben. Du kannst auch anfangen in, sag ich mal, im Pre-Processing. Wenn jemand jetzt ein Power BI-Developer ist und kann gut Power Query, dann kann man dem eben auch erklären, wie man, keine Ahnung, die Structured Data, diese Cognitive Services nutzen kann, die Azure schon mitbringt, weil die sind ja dafür gebaut, dass da was Definiertes reingeht und was Definiertes rauskommt und zum Beispiel Keyword Extraction, ja, aus Texten. Das kann man, glaube ich, jemanden in 10 Minuten sehr gut erklären. Da kann man auch nichts groß falsch machen und da kann auch nichts Schlimmes passieren, ja. Und also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen den großen Dingen am Horizont, wo man auch mal hinkommt, und den kleinen Schritten, die man halt dorthin geht. Und wenn man Dinge macht und dann ein bisschen Erfolg damit hat und auch sieht, wie einfach manches Dinge auch sein kann. Aber das sind halt so gepackte Dinge, ja. Also fertige Modelle, die gepackt sind, genau dafür. Das ist, finde ich, in Azure ganz gut. Da kann man jetzt halt aber selber nicht mehr so viel dran rumspielen und es kann halt sein, dass es irgendwann nicht mehr genau auf deinen Use Case passt. Aber man kann mit solchen Dingen starten und da würde ich schon zu raten, weil man muss ja, wie mit den ganzen Chatbots auch, man muss ein bisschen rumspielen, man muss ausprobieren, aber man braucht halt vielleicht eine Begleitung oder man sucht sich eine kleine Gruppe von Leuten, die das halt immer ein bisschen challenged in der Firma und sagt, okay, bringt es uns jetzt wirklich was oder haben wir es jetzt einfach nur gemacht und verstanden und können jetzt den nächsten Schritt gehen? Also ich würde schon versuchen, die Berührungsängste da ein bisschen abzubauen, aber eben halt auch nicht mit zu viel Ehrfurcht hinter dran zu gehen und zu sagen, oh, es macht uns jetzt alle arbeitslos, weil es kann jetzt alles automatische Einflussgrößen. Das ist ja mal mein Hassmoment, wo man sagt, ja, ich schmeiße Dinge rein und automatisch geht alles. Das funktioniert meistens nicht.
Aber wenn wir nochmal von diesem Punkt gehen und sagen, okay, wir möchten anfangen. Ich meine, gefühlt jede Demo, die man hat oder so, wie du es gerade sagst, Kündigungsvorhersage sieht man, das ist so ein bisschen im Vertriebsbereich. Wir haben Predictive Maintenance immer so als Thema, was jemand ansagt, okay, Maschinendaten überwachen, Anomalien erkennen. Aber was ist, gibt's für dich solche Hidden Champions in dem Bereich, wo du sagst, das ist so ein Anwendungsfall, du hast jetzt Keyword Extraction oder Sentiment Analyse, die man vielleicht relativ einfach anwenden kann. Die Frage ist für mich da immer, was ist dann der Business Case, den ich drumherum setze, wo es mir helfen kann, wenn ich mir das vorstellen soll, wie ich das Ganze nutze? Würdest du dann sagen, okay, wenn ihr ein CRM-System habt und habt da Kundennachrichten drin, da mal eine Sentiment-Analyse drüber laufen lassen, das kann euch da schon helfen? Oder gibt es sowas, wo du sagst, das ist viel zu versteckt, denkt keiner drüber nach, aber das wäre ein guter Einstieg eigentlich, um sich überhaupt mit dem Thematik zu beschäftigen?
Also ich finde auch, Text ist der beste Einstieg, weil man das ja auch sehr leicht verifizieren kann. Du kannst ja die Nachrichten nachher lesen und kannst sagen, ja, das war eine positive Nachricht, das war eine negative und die 3 wichtigsten Begriffe da drin waren Störung, was weiß ich, ja. Das kann man super leicht selber verifizieren und das ist auch nicht so sehr Blackbox, ja. Und Das war vor 5, 6 Jahren echt schwierig. Da konnte man natürlich, man konnte ein Python-Package laden, man konnte das irgendwie tokenisieren, ja, für wen das jetzt was ist. Und das geht jetzt mit einem Rutsch direkt im Power Query, ja. Und das finde ich schon eine sehr nahbare Anwendung des Ganzen. Ich finde Forecasting persönlich ist so mein Lieblingsmodell, aber da muss man sich schon auch überlegen, habe ich saisonale Einflüsse und wie weit gucke ich in die Zukunft und wie wichtig ist mir genau, dass es richtig ist oder reicht mir so ein ungefährer Trend, den ich vielleicht in sehr vielen Gruppen machen muss und deswegen will ich das nicht selber bauchgefühlmäßig machen, sondern das ist ja auch eine Automatisierungsfrage. Wenn ich sage, ich habe 10 Regionen in Deutschland und 20 Produktgruppen, dann will ich nicht 200 Bauchzahlen irgendwo in Excel pflegen, sondern das kann ich mir dann auch strukturiert anzeigen lassen. Aber also wie gesagt, eigentlich würde ich immer zu den Textdingen wirklich raten, weil das ist kostengünstig. Ne? Premium per User kostet, weiß nicht, 19 Euro oder so. Das heißt, man muss nichts in Azure machen, man muss keine Ressource erstellen, man kann das einfach nutzen, das ist gepackt, fertig, funktioniert gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die AutoML-Dataflows nicht funktionieren. Das fand ich auch sehr gut. Dann könnte man im Dataflow Modelle trainieren. Und das wurde einfach gekündigt, ich glaube im März oder so. Und es gibt auch noch keine wirkliche Nachfolger. Also man kann das noch nicht wirklich anders jetzt benutzen. Das fand ich sehr schade, aber anscheinend waren es vielleicht auch nicht so viele Leute, die das benutzt haben. Sonst hätten sie es nicht einfach abgestellt, so von jetzt auf gleich ohne Ankündigung.
Gut, aber das zeigt ja wieder, dass solche Techniken nicht immer mega leicht sind einzusetzen. Ich habe für mich immer diesen Anwendungsfall und den haben wir. Wir haben einen Kunden, der nutzt Planungssoftware und die haben zum Beispiel den Punkt so dieses automatische Kontenmapping. Du weißt ja, wieder mehrere Systeme, 2 CRMs, noch ein SAP und ein tolles Navision und alles, was es dort gibt. Und die nutzen das tatsächlich auch in Vorbereitung, ein lernendes System, das dir dann diese Konten auf die entsprechenden Positionen von dem anderen System mappt. Aber auch da ist es wie immer, die ersten Versuche sehen ganz nett aus und trotzdem muss immer noch ein Mensch eingreifen, um zumindest zu sagen, ja, hast du jetzt gut verstanden? Der war, naja, okay, da hat Peter mal wieder seine lustigen Kommentare zu eingegeben. Dementsprechend muss das anders gemappt werden. Es ist halt immer noch trotzdem der Mensch, der mithelfen muss und ein gewisses Verständnis für die Systeme haben muss. Fand ich immer total spannend. Also bei Kontenmapping, Diana, verstehe ich das sofort. Das mag ein Mehrwert sein. Aber ich habe für mich so einen gerade aktuellen Anwendungsfall, da sehe ich für mich so einen Punkt, du weißt, Werbung ist ja immer ein tolles Thema, nur wie kriegst du diesen Rückfluss? Wir haben immer ganz oft die Kunden, die sagen, im Marketing, da geben wir richtig viel Geld aus, das ist alles toll, aber wie erfahre ich denn, dass das, was da an Werbung gelaufen ist, auch einen coolen Rückfluss, weil am Ende machen wir uns nichts vor, möchte der Kunde natürlich sein Produkt, was er dort bewirbt, irgendwie auch erfolgreich sehen und das heißt ja, es muss irgendwie ein Rückfluss erfolgen und ich habe mal was gehört von in Google mit UTM-Parameter und wie das alles heißt, diesen Rückfluss, den stelle ich mir immer spannend vor, weil wie willst du das automatisieren, dass dann wirklich dann festgestellt wird, der Markus hat die Werbung gesehen, die Werbung A, daraufhin kauft er sich das Produkt auch. Wie kriege ich denn das raus, dass ich weiß, dass das so funktioniert hat? Also muss wohl doch sein, dass ich viel noch an meinem System arbeiten muss, dass die auch miteinander in Austausch stehen oder was würdest du empfehlen, um da mal so einen Einstieg zu bekommen in so ein Thema?
Also Marketing ist so gar nicht meine Baustelle normalerweise, aber generell kann man ja sagen, wenn ich die Einflussgrößen nicht habe, wie zum Beispiel Markus hat das gesehen, ja, und hat das gekauft, wenn ich die nicht zusammenkriegen kann, dann kann ich eben dazu auch gar keine Aussagen treffen. Das heißt, da braucht man sicher einen Spezialisten, der diese ganzen Datentöpfe sinnvollerweise auch verknüpft. Ich wollte noch eine ganz andere Sache mal sagen. Wir sagen ja mal, was kann AI für BI tun? Aber umgekehrt kann doch auch BI für AI viel tun. Ich habe mich ganz viel mit beschäftigt, wie man Daten gut visualisieren kann aus Machine Learning Modellen. Und ich finde eben, diese Standard Visualisierung von Daten, die reingehen, die verarbeitet werden und die dann auch rausgehen, kann umgekehrt auch sehr, sehr viel helfen, diese ganzen Blackbox-Dinge ein bisschen nahbarer zu machen, weil ich sehe ja meine Daten vorher, ich sehe, was dann rauskam und ich finde, dass da, das wird noch viel zu wenig diskutiert, also diese umgekehrte Richtung.
Oh, das ist super, weil tatsächlich hat der Arthur da schon mal einen Talk zugemacht und zwischenzeitlich gab es ja wirklich diese Bewegung und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen durch die Gen-AI-Themen in den Hintergrund gegangen, aber als Microsoft eben die verschiedensten Sachen Richtung Power BI reingebracht hat, da ging es um dieses Explainable AI. Also tatsächlich das Ganze erklären und auch entsprechend visualisieren. Und ich finde es auch super, dass du es ansprichst, weil man sieht es tatsächlich in deinen Inhalten, dass du jetzt gerade auch ganz viel zu dem UX machst und also die verschiedensten Challenges, die machst du mit, richtig? Du machst die Challenges mit und präsentierst uns dein Ergebnis. Du bist jetzt nicht die Ausrichterin von diesen Challenges.
Ja, ja. Ich bin immer auf der Suche irgendwie, dass ich was finde, was ich so nebenbei machen kann, um neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe jetzt seit Anfang des Jahres so eine Back-to-Basic-Wiz-Challenge mitgemacht. Die kam eigentlich aus der Tableau-Community. Die haben mich aber auch ganz nett aufgenommen als Power BI-Mensch. Und das ist das der Vorteil, das ist so zweiwöchentlich und hat einen festen Dataset und ist immer nur eine Seite. Und da versuche ich immer, Dinge auszuprobieren. Und ich hatte auch so ein paar Talks und da habe ich mir halt mal ein bisschen strukturiert Gedanken gemacht. Und ich finde diese Sache, dass ich auch Modelle visualisieren kann für den Data Scientisten, ja, für den Modellentwickler, das ist irgendwie ein bisschen underrated, finde ich. Weil klar, man hat ja sein System, wo man Dinge macht, dann trainiert man was, dann sieht man irgendwelche technischen Dinge, die sich über die Zeit verändern. Also wie ist das Training, die Performance des Trainings, aber warum nicht diese Dinge auch in ein Power BI stecken für den Developer, dass der immer regelmäßig da reinguckt und nicht noch in ein anderes System muss? Und zweite Sache ist halt dann für die Endanwender natürlich, aber auch für die Business Leader, also für alle eigentlich, ist es, glaube ich, nur vorteilhaft, wenn man gewissenhaft visualisiert, was in diese Modelle reingeht. Vielleicht auch, da ist es ja auch interessant, wie die Abweichung ist, weil da steht und fällt die Performance ja von so einem Machine Learning Modell, wenn die Trainingsdaten jetzt irgendwo hin shiften, also wenn die sich in eine Richtung bewegen, die man jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich finde, da könnte man viel, viel mehr machen. Wird vielleicht auch schon in manchen Firmen gemacht, keine Ahnung, aber ich habe immer so den Eindruck, dass das sehr separat ist, also diese Data Science Leute und die BI Leute. Und jetzt macht man zwar Modelle, aber dass man auch die guten Visualisierungsstandards der BI Leute mal nimmt und sagt, das kann man auch dafür anwenden, das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, sage ich mal, in meiner
ja.
Bubble.
Wobei, da muss ich jetzt mein Bild repräsentieren, und das ist halt dieser Data Science, der in seinem Python Notebook ist und hat seine Daten Schritt für Schritt schon im Cache hinten und gibt dann einen Befehl aus und bekommt dann schon die Visualisierung angezeigt, in der wirkt sich wahrscheinlich denken, warum soll ich jetzt rübergehen zum Power BI und erstmal diese Daten persistieren müssen, sondern ich bin hier in meinem Flow, kann mir zwischenzeitlich mit ein paar Plot-Befehlen die ganzen Sachen visualisieren lassen, und das glaube ich sogar manchmal. Ja, richtig geil. Also ich habe schon mal gesehen, so irgendwie so eine Matrix-Übersicht, wo man dann eben, es wäre wahrscheinlich bei uns irgendwas mit Small Multiples, wo man die verschiedensten Einflussfaktoren mal gegeneinander hält und dann entsprechend highlighten lässt. Und ich habe auch von dem einen oder anderen mal gehört, der gesagt hat, das können wir alles in Python oder diese Library in Python, das macht eine super Visualisierung, ist fast wie Power BI, wo ich dann immer nur merke, dieses Delivern ist das Thema bei Power BI, dass ich ein Benutzerrechtekonzept habe und ich kann den Business-Anwendern jetzt schlecht in meinem Python-Notebook mit einladen, mit dem ganzen Quellcode drumherum, das wird ihm nicht gefallen, aber der Entwickler selber, der sagt, okay, an dieser Stelle ist irgendwas komisch, ich mache mal eben einen Zwischenplot und stelle meine Grafiken da. Das ist dann wieder so der andere Part. Und deswegen, was ich in meiner Phase auch gemerkt habe, war jetzt zum Beispiel, wenn man mal über sowas nachgedacht hat, im Power BI oder überhaupt im BI so Warenkorbanalysen oder so zu machen und zu visualisieren. Wir waren immer relativ schnell dabei, oder auch Kundengruppen zu clustern, dass wir uns überlegen mussten, wie kriege ich das eigentlich in meinen Regelprozess rein, und kann dann auch gut verstehen, dass man sagt, okay, ich mache das irgendwie auf einem zentralen Service, wo die Daten meinetwegen auf einer Azure VM oder ein Azure Service läuft, und dann kann ich sowohl mit Power BI das AI-Modell nutzen, als auch eben in meinem Regelprozess, so dass wenn der Kunde seine Ware in den Warenkorb angelegt hat, dass er auch sofort einen Vorschlag bekommt, was er hätte noch kaufen können, und nicht, dass irgendjemand sagt, okay, ich habe jetzt gerade in meinem Power BI-Bericht gesehen, wir hätten ihm eigentlich noch Zahnpasta verkaufen sollen, mach mal ein Mailing für alle Kunden, zu dem diese Segmentation zutrifft. Also das macht irgendwie dann wieder keinen Sinn, und ich glaube, das ist immer wieder dieser Punkt, wo wir schauen müssen, wie kriegen wir eigentlich dieses Thema zu den richtigen Adressaten. Und ja, du hast, wie gesagt, wenn ich kann es mir gut vorstellen in dem Rahmen, dass man sagt, eben für den Business-User das Ganze wieder kommunikativ aufzubauen und dann über AI das innerhalb von BI visualisieren. Oder seht ihr das auch anders?
Nee, ich finde schon auch, dass du da recht hast. Also beim Developen von Modellen wird man vielleicht nicht die Sachen in Power BI laden, aber du hast ja auch nachher irgendwie eine gute Maintenance, wenn du die Modelle regelmäßig trainierst und es irgendwo hinschreibst, dann kannst du es eben auch direkt abrufen und in Power BI über die Zeit noch angucken. Also eher die Postoptimierung, sage ich mal. Ne? Also nicht das während des Entwickelns sehe ich es jetzt auch nicht sehr sinnvoll an. Man kann aber auch in Jupyter Notebooks kannst du auch die Sachen einfach in einen in ein Power BI öffnen im Notebook. Das ist eigentlich auch ganz cool, muss man sagen. Und ja, wie man das an den Mann bringt, das ist immer die Frage. Ne? Also klar, ich denke mal, man kann auch die Power BI Berichte nutzen, um eben auch nochmal Ideen und andere Dinge zu generieren, die man nachher wieder in das produktive System mit reinbringt, wie du gesagt hast, Warenkorbanalyse oder Kundensegmentation oder so. Da musst du ja erstmal anfangen, Gedanken zu haben, bevor du das nachher wirklich produktiv umsetzt. Und da entsteht dann ja auch der Wert, ne, dass die Leute vielleicht mehr kaufen oder andere Dinge kaufen. Genau.
Aber was jetzt gerade so zwischen mit drin geschwungen ist und was ich nochmal hervorheben will, ist eben dieses, es ist nicht dieses, ich erstelle ein Modell und alles läuft, sondern du hast gerade gesagt, nein, die Daten verändern sich, die Trainingsdaten verändern sich, vielleicht passiert irgendwas, worauf ich reagieren muss und damit ist es ja halt auch irgendwie so ein, ja, dieses Maintenance-Part, also man muss immer wieder überwachen, monitoren, passt das Modell noch und muss auch die Kompetenzen vorhalten oder die Ansprechpartner vorhalten, um ein Retraining zu machen oder überhaupt eine andere Entscheidung zu treffen. Ich war da mal bei so einem Talk von Zalando dabei, die hatten über ihr Fraud Detection gesprochen, also Missbraucherkennung und haben gesagt, ja okay, wenn wir anfangen und haben unsere bösen Jungs rausgesiebt, dann sind in den Trainingsdaten keine bösen Jungs mehr drin. Oder dann überreagiert ja das Ganze. Und also auch das einfach mal zu verstehen und zu vergegenwärtigen, finde ich doch sehr interessant.
Ja, aber was ihr bei der ansprach, gerade das Thema Rückführung. Also wir haben genau das Thema auch bei unseren Versicherungen, die das genau dasselbe Fraud Detection Thema haben. Diese Rückführung, dass das auch gleich nutzbar ist. Also ich weiß, die meisten Kunden oder Fachanwender, also es möchte ungern jemand ein Jupyter Notebook öffnen oder ähnliches. Sie wollen ihr einfaches Werkzeug, das, was sie vorher schon so schön benutzt haben. Und bitte versteht das nicht falsch. Ich möchte nicht immer den Data Scientisten als Experten, der dann irgendwelche Plots laufen lässt. Davon wollen die ja weg. Die möchten eigentlich das, was da so toll berechnet wird, wieder zurückführen und dann ganz einfach im ersten Step nutzen, dass man wirklich sagt, guck mal, ich habe hier tolle Ergebnisse und ich kann daraus ableiten, auch unsere Erkennung von Problemen ist deutlich besser geworden und wir sehen, wo was läuft und wie der Warenkorb sich entwickelt hat. Und ich habe festgestellt, ich habe Markus nicht nur eine Tube Zahnpasta, sondern gleich zwei verkauft, weil das hat ihm einfach so gut gefallen. Das Paket hat gestimmt. Dieser Rückfluss, das muss in dem Produkt bleiben. Und egal, wie man es macht, würde ich mich natürlich freuen, wenn das in unserem Lieblingsprodukt bleibt. Insofern ist eine coole Sache. Aber ich stelle immer wieder für mich fest, man darf nur keine Scheu haben, sich darum zu kümmern, dass die Daten miteinander kommunizieren und reden. Und auch so leise höre ich für mich immer wieder raus, Datenqualität und Datenstrukturen, so ganz unwichtig scheint das nicht zu sein.
Nee, natürlich. Also hatten wir jetzt ja schon oft gesagt, also das ist kein Wunderknopf, ich drücke drauf, es funktioniert. Man muss sich darum kümmern, man muss es ab und zu pflegen, man muss es ein bisschen gießen, ein bisschen gucken. Und natürlich, das ist ja auch das Perplexe eigentlich. Also wenn ich Dinge rausfiltere, die ich nicht finden will, dann kann ich nachher nicht mehr trainieren, wie ich den Betrüger wirklich finde. Ja, also wenn ich es zu erfolgreich mache, habe ich manchmal auch das Problem, dass ich gar keine Trainingsdaten mehr habe. Dann muss ich mir eben andere Dinge ausdenken. Es gibt ja auch Modelle, die ohne Trainingsdaten, also sage ich mal, ohne gelabelte Daten auskommen. Das ist auch immer das Ding bei Predictive Maintenance. Du wartest ja nicht, bis irgendwas kaputt geht. Deswegen hast du im Prinzip außer in Laborversuchen ja gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu finden, was machen denn die Einstellungen, was sind die Einflussfaktoren dafür, dass etwas kaputt geht, weil ich vorher tausche ich es halt einfach aus. Also Predictive Maintenance ist ultra schwierig, da an Daten zu kommen, wie ich die überhaupt, also den Fehler überhaupt vorhersagen kann, ja, weil ich warte ja nicht im laufenden System, bis was wirklich kaputt ist. Und bei den Betrügern ist es ähnlich, ja, oder Duplikate finden, ja, habe ich auch schon öfter gemacht, dass wenn dann irgendwann keine Duplikate mehr da sind, kann ich auch irgendwie nicht mehr sagen, was waren jetzt eigentlich die Kennzeichen, an denen ich die finde, ja.
Ja gut, aber ihr seht alle, dass das Thema Datenpflege und Datenqualität, haben wir auch einen Kunden, der nutzt das auch extrem, oder auch gerade das Thema, was du ansprachst mit den Fahrstuhlherstellern, den hatten wir auch schon mal, genau dieses Thema, dass der Fahrstuhl repariert wird, bevor er kaputt geht, ist natürlich für alle essentiell. Gerade stell dir diese Wolkenkratzer vor, wo das tatsächlich passiert, wenn du dann im 45. Stockwerk bist und ja, jetzt ist das nicht mehr und du darfst die ersten 30 zu Fuß gehen. Insofern, zum Glück gibt es mehr als einen Fahrstuhl in solchen Wolkenkratzern, aber dieses Ausfallrisiko ist extrem. Nur die Frage ist immer, das ist meine größte Sorge, hat das denn gestimmt, dass er vielleicht ausfallen wird nächste Woche? Weiß man's? Also auch da musst du dich ja darauf verlassen, dass diese Daten in gewisser Weise eine Güte haben, dass das schon stimmen kann, was er da vorhersagt. Also insofern, ich tue mich damit gut und sehe, dass da viele Anwendungsfälle sind. Passt für mich.
Was halt auch wichtig ist, ne, das hatten wir gerade ja schon, dass man dann nachher, wenn man das erste Jahr vorhergesagt hat, dass man dann auch wirklich vergleicht, was war denn meine Vorhersage, was kam denn wirklich zustande und dann versucht dort ja Gründe zu finden, wieso war, also manchmal kann man ja Dinge wirklich auch nicht wissen, weil irgendein Kunde plötzlich wegfällt und dann irgendein Demand weg ist, ja. So schöne Dinge wie die Pandemie konnte man natürlich gar nicht sagen, aber es kommen ja immer Dinge wie Chipmangel, plötzlich gibt es keine Autos mehr oder was weiß ich. Man muss versuchen, aber man wird es nicht zu 100% schaffen können, aber man muss eben versuchen, die Güte zu klassifizieren und zu sagen, okay, da war es jetzt schlecht, weil. Und das ist auch viel manuelle Aufgabe. Da muss man auch einen Prozess haben, wo jemand sich wirklich auch einfach mal die Daten anguckt und mit jemandem, der die Daten versteht, sagt, ach ja, an dem Tag war aber das und das Besondere, ja. Da muss man vielleicht auch Dinge pflegen, die gar nicht so in den Daten jetzt mit drin sind, ja.
Ja, und was ich auch, weil du jetzt gerade so auf die Datenqualität rumgeritten bist, Andreas, also ich habe auch schon mal gehört, dass der ein oder andere Data Scientist sich geärgert hat, weil die Leute sie ihm so schön bereinigte und vorqualifizierte Daten und mit Outliern rausgeschmissen und schön begradigt hatte, dass im Prinzip das, was er brauchte, um überhaupt die Anomalie oder die Besonderheiten zu erkennen, eben einfach schon über den Bereinigungsprozess rausgearbeitet wurde und er wollte dann doch wieder auf diese Raw-Data. Aber ich glaube, auch, es ist halt einfach auch so, man kann nicht im Vorhinein sagen, immer nur Raw-Data oder immer super bereinigt. Das hängt so stark von diesem Anwendungsfall ab, ja, dass das eben zusammenpassen muss und man einfach wieder die Kommunikation haben muss. Was will ich machen? Wo soll die Reise hingehen? Und auch der ein oder andere gesagt hat, als junger Data Science bin ich in den Laden gegangen, habe gesagt, gib mir all eure Daten und ich sag dir, wie der Laden läuft und musste dann auch sich mal eine Watsche abholen, weil man doch eben dann wieder Prozesse kennenlernen muss, mit Leuten reden muss und es ist eben nicht im stillen Kämmerlein irgendwas und die nächste Rakete startet. Also
Überhaupt nicht. Und auch ein Thema, was wirklich oft nicht beachtet wird, sind Missing Data. Ja? Also welche Daten fehlen und aus der Statistik heraus gibt es da drei Dinge. Also die können ja zufällig fehlen, komplett zufällig oder nach einem Pattern oder eben nicht zufällig. Und das ist so das Schlimmste, was man machen kann, weil wenn ich so ein Machine Learning Modell trainiere, dann muss ich entweder entscheiden, ich schmeiße die alle raus, wo ein Wert von all diesen Dingen fehlt. Also wenn ich jetzt einen Kundendatenpunkt nicht habe, dann kann ich natürlich das nicht reinstecken oder ich kann das auch so imputen, also ersetzen. Und da gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wenn man dem aber jetzt ganz naiv hingeht und sagt, ich schmeiß die alle raus, dann wird das Ergebnis nicht das zeigen, was die Wahrheit ist. Ja, weil normalerweise fehlen die nicht zufällig. Ja, also die fehlen halt, weil die entweder dort strukturiert nicht aufgenommen wurden oder, keine Ahnung, weil sie zu groß oder zu klein waren oder weil da irgendein Fehler war. Und das finde ich, wird auch sehr oft eigentlich vergessen. Also ich mache ganz oft hinten so eine Seite, wo ich im Bericht, wo ich sehen kann, das waren die Daten, die kamen rein und am Ende waren es noch so und so viel übrig, weil man muss ja, also ne, wenn ich 20% der Beobachtungen wegschmeißen muss, weil irgendwo was fehlt, dann kann das Modell auch nicht mehr so zuverlässig sein, ja.
Aber es gibt auch noch den Fall, dass vielleicht von etwas zu wenig Beobachtungen da sind und ich die nochmal resample, um eine entsprechende Verteilung, die ich brauche, herzuführen, oder wo ich so sage, okay, wahrscheinlich, wenn ich mehr von diesen Sachen abgefragt hätte oder so, würde ich sie, ja, yeah, weiß nicht, ist Boosten das richtige Wort oder ist Boosting noch wieder was anderes gewesen?
Bei Boosting, genau, das macht man bei Klassifikationen, kann man so Boosting machen und dann zieht man so Zufallsstichproben, um nochmal ein bisschen was über die Verteilung zu sagen, ja. Das kann man machen. Ja, also da gibt's das, da steckt auch der Teufel im Detail, ne? Also da kann man lange und schwer drüber nachdenken. Aber ich meine, das ist ja immer so. Es gibt ja eigentlich bei vielen Dingen auch jemand, den man als Experten mal dazu holen kann, denn der muss es nicht immer und für ewig begleiten, aber einfach mal zu fragen, guck mal, das ist mein Modell, die Einflussgrößen habe ich mir gedacht. Erstmal inhaltlich jemanden fragen und dann eben auch technisch jemanden zu fragen, zu sagen, okay, muss man das, sage ich mal, normalisieren, ist ja so ein Stichpunkt, ja, muss man die Daten nochmal anders, sag mal, wichten oder skalieren. Dafür gibt's ja eigentlich dann die Spezialisten und im Idealfall hat man von all diesen Ebenen jemanden dabei, also der sich technisch gut auskennt, der sich BI-technisch gut auskennt und der sich inhaltlich auskennt. Und dann vielleicht noch jemand, der das schön aufbereitet, so User-Experience-mäßig. Das ist eben, weil dann habe ich die ganze Strecke gemacht und dann muss sie ja auch irgendwie an den End-User kommen. Und das kommt eigentlich ja nur, wenn ich rausfinde, wie möchte der die Daten sehen, wie interagiert der, wie navigiert der mit den Dingen. Also das, finde ich, gehört auch dazu in dieser ganzen Strecke. Sonst habe ich so viel Zeit und Geld aufgewendet, das Ganze gut zu machen und auf der letzten Meile habe ich dann unverständliche Diagramme oder Tabellen oder so. Ja, das hilft ja dann auch keinem weiter.
Das klingt mir so, als wenn du schon mal den Fall gehabt hattest, als wenn jemand auch die Nullwerte, also den Nichtumsatz und das Nichtkaufen des Produktes, die ich dann ja, weil ich sie nicht in meinem Bericht benötige, vorab schon bereinige. Du hättest sie dann gern trotzdem, das lese ich für mich daraus.
Kommt drauf an, ist natürlich immer die Beste. Ja, ich denke, man muss einfach viel miteinander sprechen. Das hilft in jedem Projekt und das hilft auch bei KI-Projekten besonders, ja, dass man auch wirklich versucht, den anderen zu verstehen, was macht der denn mit dieser Erkenntnis oder was macht der mit den Daten und wie kommen die Daten zustande? Auch sehr wichtig natürlich.
Dann werde ich in Zukunft noch mehr darauf achten, dass ich mit unseren Data Scientisten genau über diese Themen mehr spreche und das für uns nicht alle nur eine Blackbox bleibt. Und ich glaube, Markus wollte es schon andeuten. Was hältst du davon, wenn es dir heute obliegt, die 3 Punkte für den Nachhauseweg mitzugeben. Also auf was ist dir besonders wichtig und dafür hast du heute 3 Punkte. Manchmal hat man auch 4, also entscheide selbst.
Also ich würde das nochmal aufgreifen mit AI kann viel helfen, in BI Dinge zu finden, die man alleine sonst nicht gefunden hätte. Aber BI kann eben auch helfen, Modelle, Machine Learning Modelle viel besser zu visualisieren und more explainable zu machen. Das wären schon mal 2 Punkte. Und der 3. Punkt wäre, glaube ich, ein bisschen realistisch an das Ganze zu gehen. Nicht zu viel Ehrfurcht zu haben, aber auch nicht zu denken, ich klicke und kriege automatisch alles perfekt zurück. Das wären vielleicht meine Punkte.
Ja, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Und wir sehen uns hoffentlich mal alle wieder. Und bis dahin, ciao.
Tschüss. Ciao zusammen. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.